Deutschlandfunk Kultur. Wortwechsel mit Birgit Kolkmann.
Es gibt kein Recht auf Faulheit. Der Spruch vom SPD-Kanzler Schröder wurde in der Agenda-Politik für Arbeitslose zu Hartz IV und für die SPD zum Trauma. Das Bürgergeld der Ampel sollte das wieder gut machen. Mehr Geld, mehr Respekt, mehr Weiterbildung für Arbeitslose. Aber jetzt fährt der Zug wieder rückwärts. Strengere Regeln, Sanktionen, weil angeblich alles viel zu teuer ist. Was bedeutet diese Kehrtwende in der Sozialpolitik? Populismus oder Schikane? Darüber wollen wir diskutieren mit Jens Beek von der FDP. Er ist Obmann im Ausschuss für Arbeit im Bundestag. Nicole Meyer-Ahuja, Professorin für Soziologie von Arbeit, Unternehmen und Wirtschaft in Göttingen. Und Christoph Butterwege, Politikwissenschaftler und Armutsforscher. Herzlich willkommen an Sie alle in dieser Runde. Die FDP ist auch hier der Treiber für eine schärfere Politik, Herr Beek. Kriegt man fürs Nichtstun mehr als fürs Arbeiten im Niedriglohnsektor inzwischen?
Naja, da muss man unterscheiden. Ich will zunächst mal sagen, der frühere Bundeskanzler irrte. Es gibt ein Recht auf Faulheit in Deutschland. Es gibt nur kein Recht, sich das von der Solidargemeinschaft bezahlen zu lassen. Und da müssen wir fein austarieren zwischen den Fragen, was ist das Erfordernis an unserem Arbeitsmarkt? Wir reden alle von Fachkräften, aber insbesondere von einem Kräftemangel, den wir in Deutschland haben. Wenn Sie hier, wir beide sitzen hier im Berliner Studio, durch die Berliner Innenstadt gehen, sehen Sie fast keinen gastronomischen Betrieb, fast keinen Einzelhandelsbetrieb, wo nicht ein Schild an der Tür ist: Wir suchen Sie. Und auf der anderen Seite haben wir immer noch eine relativ hohe Arbeitslosigkeit, auch im SGB II, also in der Grundsicherung für Erwerbsfähige. Und wir haben, nachdem ja das Matchen zwischen den Erwerbsfähigen im SGB II und den Arbeitsplätzen und den Arbeitgebern nicht so gut funktioniert hat, auch in der Vergangenheit, zu Beginn dieser Wahlperiode versucht, den Weg anders, breiter zu machen, indem die Dinge, die Sie geschildert haben, Ausbildung, kein Vorrang mehr in die Vermittlung, sondern Weiterbildung ist möglich, Boni am Anfang, anders aufzuziehen. Aber auch das hat nicht wirklich gut funktioniert, sondern nach einer Studie der IAB muss man zugeben, dass seit Einführung des Bürgergelds etwa 6% weniger Arbeitsaufnahme erfolgt. Und deswegen steuern wir jetzt erneut gegen, weil die Bedarf an unserem Arbeitsmarkt gedeckt werden müssen.
Nicole Meyer-Ahuja, wie sehen Sie das als Soziologin und Expertin für Arbeit? Ist tatsächlich da eine Menge auseinandergefallen, dass wir zwar eine Menge Arbeitskräfte brauchen, aber viele gar nicht wollen?
Ja, ich glaube, das ist eine komplizierte Diskussion, die wir uns genauer anschauen müssen. Also auf der einen Seite ist es meines Erachtens so, dass die Zahlen der Bezieherinnen von Bürgergeld und vorher Hartz IV seit Jahren kontinuierlich rückgängig sind, dass also quasi nur durch Geflüchtete aus der Ukraine jetzt wieder ein Anstieg zu verzeichnen ist. Also ich glaube, auf Seiten der Leistungsempfängerinnen gibt es keine Krise in dem Sinne, wo man jetzt scharfe Gegenmaßnahmen ergreifen müsste. Auf der anderen Seite haben wir jetzt natürlich die Diskussion über Arbeitskräftemangel, Fachkräftemangel in den letzten Jahren, die sich besonders auf bestimmte Branchen bezieht. Also Herr Beek hatte das gerade schon gesagt, die Gastronomie. Wir reden da aber vor allen Dingen auch über Sozial- und Gesundheitsberufe, wo wir wissen, dass das Problem nicht ist, dass die potenziell Beschäftigten zu großzügige Sicherungsleistungen außerhalb der Erwerbsarbeit hätten, sondern das Problem sind die Arbeitsbedingungen, das Problem sind die Löhne, das Problem ist eine Überlastungssituation, die dazu führt, dass Fachkräfte aus diesen Bereichen fliehen. Und ich denke, da muss man einfach an den Konditionen für diese jetzt Mangelberufe arbeiten und nicht daran, einen Druck auf die Arbeitslosen zu erhöhen. Wollen wir das ernsthaft, dass Leute, die gezwungen werden, künftig die Alten pflegen, die Kinder betreuen, in den Krankenhäusern arbeiten? Ich glaube, da braucht man qualifizierte Leute. Qualifizierung kostet Zeit und Geld.
Christoph Butterwege, Sie werden als Armutsforscher immer tituliert, Sie sind Politologe. Wenn Sie sich diese Diskussion anschauen und vergleichen mit der um die Hartz-IV-Einführung in der Agenda-Politik, was hat sich eigentlich verändert?
Sehr wenig oder gar nichts. Es wird Druck gemacht nach unten. Das sieht man in dieser ja jetzt nicht neuen, sondern schon seit einigen Monaten anhaltenden Diskussion über angeblichen Missbrauch beim Bürgergeld, eigentlich als es eingeführt wurde, war sofort die Debatte da, die leben im Luxus und andere, für die lohnt es sich gar nicht mehr zu arbeiten. Da sind regelrecht Kampagnen gestartet worden, medial meine ich jetzt. Und dasselbe gilt für die Geflüchteten. Da hat man dann auch aufgrund des Drucks natürlich sofort politische Maßnahmen ergriffen, die Bezahlkarte eingeführt, Bargeldleistungen reduziert. Es wird nach unten Druck ausgeübt und zwar auf Menschen, wenn ich jetzt zum Beispiel an die Totalverweigerer, die angeblichen, denke. Also man hat ja die Ampel zuerst dem Bürgergeld weniger Druck gemacht und dann hat man sofort wieder den Druck verstärkt, nämlich indem man dann auch Sanktionen, Totalsanktionen gegen die sogenannten Totalverweigerer verhängt hat. Das sind aber nicht Menschen, wie man sich das wahrscheinlich meistenteils vorstellt. Also Menschen, die legen die Beine hoch und sagen sich, was soll ich denn mit diesem Bürgergeld? Das reicht mir ja. Was soll ich denn dafür morgens früh aufstehen und mal lochen? Sondern das sind zum allergrößten Teil sind das Menschen, die haben psychische Probleme. Die öffnen aus Angst vor dem Jobcenter die Schreiben des Jobcenters nicht mehr. Und auf die übt man jetzt Druck aus und versucht durch Leistungsminderung, heißt das jetzt so schön, nicht mehr Sanktionen. Also Wording ist wunderbar bei der Ampel. Bürgergeld hört sich viel besser an als Hartz IV. Viel weniger hart, aber der Kern von Hartz IV ist natürlich erhalten geblieben. Und ich finde, dass jetzt dieser Druck nach unten gemacht wird, der verdeckt diese Tatsache, dass vor allen Dingen nach oben überhaupt kein Druck gemacht wird. Also von den 49 Punkten des neuen Haushaltskompromisses, da profitieren ausschließlich Wohlhabende und Reiche. Es gibt keinen einzigen Punkt, der den Armen zugutekommt, sondern denen wird auch noch das Kindergeld abgezogen, das jetzt um 5 Euro erhöht werden soll. Und das heißt, es ist eine Politik, die so sozial ungerecht ist. Und ich finde, tiefer kann eine Regierung, eine Koalition gar nicht sinken als mit diesen Maßnahmen.
Das geht direkt an Sie, Herr Beek. Auch heute hören wir die Meldung, dass Christian Lindner sagt, die Kindergrundsicherung kommt in dieser Legislaturperiode schon mal nicht, wenn man ihn fragt. Das klingt alles sehr unsozial, tatsächlich.
Also es ist ja gerade die Frage aufgeworfen worden, lohnt sich Arbeiten noch? Und da muss man sich die Zahlen einfach mal nehmen. Und ich glaube, man muss differenzieren. Also für den alleinstehenden Erwachsenen im Bürgergeld haben sie ungefähr 560 Euro. Bei der Gemeinschaft mit 2 Erwachsenen und 2 älteren Kindern kommen sie auf einen Regelsatz von 1954 Euro. Sie bekommen dazu, je nachdem, wo sie wohnen, 800 bis 1200 Euro unter Umständen für eine solche Familiengröße, hier in Berlin zum Beispiel, einen Mietzuschuss. Sie bekommen die Kosten für das Heizen on top. Sie bekommen über das Bildungs- und Teilhabepaket 156 Euro im Jahr pro Kind für die Schule. Sie bekommen weitere Leistungen für Klassenfahrten und Ähnliches. Also sie liegen relativ schnell bei ungefähr 4.000 Euro in dieser Konstellation, die andere, die arbeiten gehen müssen, aus ihrem Netto erwirtschaften müssen. Und dann können Sie sich das ausrechnen bei einer Sozialabgabenlast jenseits der 20%, selbst wenn Sie keinerlei Einkommensteuer zahlen, was Sie verdienen müssen, um auf das Gleiche zu kommen. So, ich will das gar nicht bewerten jetzt. Aber jeder der Zuhörerinnen und Zuhörer kann ja bewerten, wie in seiner Situation 4.000 netto für diese Kosten zu bewerten sind im Bürgergeld. Unabhängig von dieser Diskussion bleibt es dabei, dass Mitwirkungspflichten bei den Erwerbsfähigen in der Grundsicherung immer bestanden haben. Und wenn Herr Butterwege davon spricht, dass es sozusagen kaum Totalverweigerer gäbe, da muss man ja erst mal sehen, wie stellt man die überhaupt fest. Wir alle wissen, wie das Verfahren bei der Bundesagentur, bei den Jobcentern dazu ist. Wir haben als Vertrauensbonus zu Beginn des Bürgergeldes eingeführt digitale Rückmeldungen und wir gehen jetzt zurück zu Präsenzmeldungen einmal im Monat.
Ich darf kurz einfügen, Sie haben auch schon mal in der Bundesagentur für Arbeit gearbeitet als Berater.
Das stimmt, das ist aber das fast schon nicht mehr wahr. Das war zwischen Studium, Erst- und Staatsexamen.
Aber eine Praxiserfahrung und Kundenkontakt hatten Sie durchaus.
Ja, die hießen damals noch gar nicht Kunden. Die
das war auch besser so, weil es sind ja keine Kunden.
Ja, auch da wollen wir uns an der Begrifflichkeit nicht festhalten. Aber doch. Tatsache ist, ja, Sie möchten das, ich möchte das nicht.
Nein, mir geht es um die Sache. Diese Begriffe, die verschleiern meistens. Der Was Kunde wird als König behandelt. Die Menschen, die zum Jobcenter gehen, die werden zum Teil schikaniert. Und das ist was völlig anderes.
Ja gut, ich habe ja gelesen, dass Sie beispielsweise diese Rückkehr zur einmal im Monat Präsenz auch nicht gutieren auf der anderen Seite. Und das war ja gerade die Frage des Vergleichs mit denjenigen, die im Erwerbsleben stehen, unabhängig davon, ob sie dann Aufstocker sind oder gar keine sozialen Leistungen beziehen, die kommen eben nicht einmal im Monat zur Arbeit, sondern in der Regel 22 Mal. Also, dass das alles überhaupt nicht zu rechtfertigen wäre, wenn man von der Solidargemeinschaft Unterstützung möchte, an der niemand Zweifel hat, das kann ich nicht erkennen.
Herr Beek, aber ich stoße mich doch daran, dass solche Rechenkunststücke, wie Sie sie uns auch gerade präsentiert haben, dass die in den Boulevardmedien rauf und runter exerziert worden sind. Und man hat fast immer, wenn man nachgerechnet hat, ist man zu dem Ergebnis gekommen, es stimmt nicht, weil zum Beispiel das Wohngeld, das eben die Bürgergeldbeziehenden nicht bekommen können, dass das dann weggelassen wird, genauso wie das Kindergeld mal vergessen wird, was den Bürgergeldbeziehenden auf das Bürgergeld angerechnet wird. Also wenn man die Rechnung richtig macht, und ich behaupte das einfach jetzt mal, hat jeder, der arbeitet, erheblich mehr als der, der nicht arbeitet. Vorausgesetzt, er nimmt alle staatlichen Leistungen für diejenigen, die als Geringverdiener natürlich unterwegs sind, auch in Anspruch. Und was Sie völlig verkennen ist, dass eben die allermeisten Menschen, die Bürgergeld beziehen, überhaupt nicht arbeitslos sind, sondern das sind meistens Menschen, Erwerbsaufstockerinnen und Erwerbsaufstocker, die einen so geringen Lohn haben, dass sie unterhalb dieser Sozialleistung liegen. Und das ist doch der eigentliche Skandal. Und ihre Klientel, die hat ein Interesse daran, dass das so bleibt, dass es einen großen Niedriglohnsektor gibt. Und bei der Kindergrundsicherung würde ich sogar sagen, dass die Ärzte, Apotheker, Notare und Rechtsanwälte, die sie vertreten, dass die wahrscheinlich eher für eine Kindergrundsicherung wären, weil 3 Millionen Kinder bei uns leben unterhalb des von der EU festgelegten Armutsrisikobereichs. Und das heißt doch, dass wir einen Teil der künftigen Generation abgehängt lassen. Und das kann doch auch nicht im Sinne des Wirtschaftsstandorts Deutschland sein. Also auch wenn ich so eine neoliberale Standortlogik vertrete, muss ich doch dafür sorgen, dass die Menschen gut ausgebildet werden, dass sie eine Chance haben im Leben und muss dafür sorgen, dass vor allem Kinder, die ja nun wirklich nicht verantwortlich zu machen sind, dass die so gestellt werden, dass sie genau die gleichen Chancen haben wie andere Kinder.
Frau Meyer-Ahuja, Sie sind ja auch Buchautorin und Sie haben ein Buch geschrieben, über die Leistungsträger in dieser Gesellschaft. Und das sind viele, die im Pflegebereich arbeiten, Busfahrer, also nicht nur Akademiker. Und was haben Sie da als wichtigste Erkenntnis mitgenommen? Die arbeiten viel, verdienen die auch viel?
Na, das sind Leute, die viel Leistung bringen tatsächlich, die hart arbeiten, körperlich schwer arbeiten, teilweise psychisch belastende Tätigkeiten haben und die in aller Regel relativ wenig verdienen, in Arbeitsverträgen sind, die oft sehr unsicher sind und häufig auch in Bereichen, wo Fluktuationsraten hoch sind und so weiter. Also man kann tatsächlich sagen, dass wir es hier mit ganz eindeutig mit Leistungsträgern und Trägerinnen zu tun haben, deren Leistung sich aber immer weniger lohnt. Und das bezieht sich natürlich auch direkt auf unsere Debatte über den ganzen Bereich Bürgergeld und früher Hartz IV. Weil tatsächlich reden wir jetzt über Menschen, die ganz oft im Niedriglohnsektor unterwegs sind, die gerade etwas mehr verdienen, als man mit Arbeitslosenunterstützung bekommen könnte und wo das gegeneinander ausspielen, also von Leuten, die knapp über dieser Grenze und knapp unter dieser Grenze sind, besonders wenig Sinn macht. Ich würde da dem Kollegen Butterwecke durchaus zustimmen, dass der eigentliche Skandal darin liegt, dass Leute, die erwerbstätig sind in solchen Bereichen, die seit der Pandemie ja gerne als systemrelevant bezeichnet werden.
Und beklatscht wurden von den Balkonen herab.
Und beklatscht wurden, dass die also in sehr großer Zahl von ihrer Arbeit eben kein existenzsicherndes Einkommen beziehen können. Da müsste man was tun. Also da müssten die Mindestlöhne müssten weiter hoch und nicht die Absicherung für Arbeitslose runter. Und ich glaube, das ist tatsächlich ein Punkt, über den man reden muss in Bezug auf diese Reform. Also eine konkrete Reformmaßnahme, die jetzt viel diskutiert wird, die Zumutbarkeitskriterien heißen jetzt. Also man sollte auch Jobs annehmen, die hin und zurück quasi 3 Stunden Pendelzeit erfordern. Wir haben in unserem Buch eine junge Frau interviewt, die im Sicherheitsgewerbe eine Ausbildung macht und die die schöne Aussage getätigt hat, diesen Job muss man sich leisten können. Sie konnte sich ihren Job nicht leisten, weil ihr Einkommen nicht gereicht hat, um die Wegezeiten zu finanzieren. Das ist die Konstellation, in die Menschen durch solche Reformanstrengungen gebracht werden. Hohe Leistung bringen und private Ressourcen beisteuern müssen, um den Job dann auch tatsächlich zu machen. Und ich finde, das ist Druck definitiv an der falschen Stelle. Wenn sich Leistung wieder lohnen muss, dann muss harte Arbeit auch ein entsprechendes Ergebnis haben in Bezug auf Lebenschancen, in Bezug auf Existenzsicherung. Und das ist sehr oft leider nicht der Fall. Und ich fürchte, durch die aktuell diskutierten Maßnahmen wird das nicht besser werden.
Herr Beek, bessere Konditionen, Arbeit attraktiver machen, nichts anderes heißt das ja. Und dass sich Arbeit auch lohnt, das wären doch Reformschritte. Wie können wir da hinkommen, bessere Konditionen zu schaffen?
Ich will mal erstmal darauf hinweisen, dass wir da schon Riesenschritte gemacht haben. Denn mit der Wohngeldreform, die parallel zum Bürgergeldgesetz eingeführt worden ist, ist das richtig, was Professor Butterwegge gesagt hat. Man hat in Deutschland in 99% der Konstellationen schon heute, wenn man arbeitet, mehr Geld, als wenn man nicht arbeitet. Das ist mit einer großen Reform des Wohngeldes gelungen. Trotzdem bleibt ja die Frage, die Frau Meyer-Ahuja ganz am Anfang aufgeworfen hat. Beispielsweise in der Pflege, in der Gesundheitswirtschaft sind die Arbeitsbedingungen schwierig. Und der beste Weg, diese Arbeitsbedingungen zu verbessern, sind mehr Kolleginnen und Kollegen. Und die müssen wir gewinnen an diesem Arbeitsmarkt. Und wenn wir 1,8 Millionen etwa Arbeitslose, 1,2 Millionen bummelig sofort zu besetzender Stellen in Deutschland haben und das derzeit nicht gelingt, dann ist es Aufgabe von uns allen, Sorge dafür zu tragen, dass die Grundlage unseres Sozialstaats in den nächsten Jahren erhalten bleiben kann. Und die Grundlage unseres Sozialstaats sind nun mal zu ganz überwiegendem Teil nicht Steuereinnahmen, sondern sozialversicherungspflichtige Beschäftigungsverhältnisse. Und wer sich vergegenwärtigt, auch das wird niemand bestreiten können, dass wir so viel sozialversicherungspflichtige Beschäftigung wie noch nie in unserem Land haben, fast 46 Millionen solcher Arbeitsverhältnisse und trotzdem von den 5 Sozialversicherungen 4 in einer finanziellen Schräglage sind und auf zum Teil dramatische Steuerzuschüsse angewiesen sind, kann einem Angst und Bange werden, wenn man an die nächste Wahlperiode denkt, wo dann der demografische Wandel voll einsetzt.
Lassen Sie uns da nochmal die Wissenschaftlerinnen und die Wissenschaftler dazu hören. So viele sozialversicherungspflichtige Beschäftigungsverhältnisse wie noch nie und trotzdem ist eine solche Schieflage da. Frau Meyer-Ahuja, woran liegt das? Arbeiten die alle zu viel Teilzeit, zu viel im Niedriglohnsektor? Was ist da passiert?
Ja, ich glaube, die wichtigsten Punkte haben Sie da tatsächlich angesprochen. Es gab noch nie so viel Erwerbstätige und vor allen Dingen so viel abhängig Beschäftigte in Deutschland wie heute. Da würde ich Herrn Beek absolut zustimmen. Das Problem ist nur, dass die Zunahme der abhängigen Beschäftigung in den letzten Jahren ganz stark auf Teilzeit und auch auf Minijobs zurückzuführen ist. Und dass wir natürlich mit der Ausweitung des Niedriglohnsektors einen großen Teil des Arbeitsmarktes haben, in dem relativ geringe Steuern und Sozialversicherungsbeiträge auch gezahlt werden. Also da kommt das System quasi von selber in eine Schieflage, ne? Das Problem ist, wenn wir jetzt Arbeitsmarktreformen machen, bei denen wir gezielt darauf setzen, Beschäftigte in Jobs zu bringen, in denen eben wiederum nicht besonders gut bezahlt wird, die rechtlichen Bedingungen zweifelhaft sind, man zum Beispiel Jobs auch relativ schnell wieder verliert, dann kann man dieses System natürlich nicht stabilisieren. Der letzte Schritt, also letztes Jahr eigentlich, als es um die Bürgergeldreform ging, stärker auf Qualifizierung zu setzen, stärker darauf zu setzen, dass Menschen in eine nachhaltige Arbeitssituation gebracht werden, scheint mir da mit Abstand der bessere Weg zu sein. Und von dem gehen wir jetzt leider wieder ab.
Kann es sein, dass da einiges nicht so richtig funktioniert? Vielleicht mal in die gesamte Runde gefragt. Wenn man hört, dass Menschen, die Bürgergeld beziehen, wenn sie dann einen Minijob annehmen, der ja ein Einstieg in eine spätere sozialversicherungspflichtige Position auch sein könnte, müssen sie davon wieder einen sehr großen Teil abgeben, mindestens 2/3. Da hört man schon, gerade in dem Bereich der einfachen Tätigkeiten oder auch für Gastronomie, haben Sie eben angesprochen, Herr Beek, Süddeutsche dann sagen, nö, bleibe ich zu Hause, ich kriege mein Bürgergeld und im Zweifel gehe ich auch noch schwarz arbeiten, Herr Butterwegge.
Naja, daran arbeitet ja die FDP immer. Sie möchte die Minijobschwelle sozusagen immer weiter nach oben ziehen und sie möchte auch erreichen, dass letztlich die Sozialversicherung, wenn es so wäre, Herr Beek, dass Sie die Sozialversicherung stärken wollen, dann wäre ich ja voll bei Ihnen. Nur was Sie jetzt gerade wieder machen, dass Sie ermöglichen, dass Menschen, die länger arbeiten als über das gesetzliche Renteneintrittsalter hinaus, dass die Arbeitgeber das als Lohn ausgeben. auszahlen, was bisher als Beiträge eingezahlt wurde in die Sozialversicherung, also in die Arbeitslosen- und in die Rentenversicherung. Wenn Sie das machen, schwächen Sie gerade den Sozialstaat und schwächen Sie gerade die Sozialversicherung. Und deswegen finde ich, dass man auf der einen Seite sieht, wenn man wie ich von den Menschen ausgeht und nicht vom Wirtschaftsstandort, dann würde man sich natürlich freuen, wenn Menschen in Transferleistungen, im Bürgergeld mehr behalten könnten von dem, was sie verdienen. Nur wenn Sie das machen, Frau Kolkmann, das ist eben die Krux dabei. Und die FDP setzt sich ja sehr dafür ein. Sie würde das ja am liebsten total ausweiten. Weil was wäre der Effekt? Der Effekt wäre, dass Arbeitgeber, das Unternehmen, den Staat im Sinne eines Kombilohns einen Großteil des Lohns bezahlen lassen würden und selber nur noch wenig obendrauf stocken müssten.
Stichwort Eurojobs?
Ja, auf diese Art und Weise würde man den Geringverdienerbereich, also diesen Niedriglohnsektor, noch stärker ausweiten. Und wir haben eben schon den größten in ganz Europa. Und ich finde, das ist ja das, was auch mit Hartz IV erreicht werden sollte. Also Gerhard Schröder hat auf dem Weltwirtschaftsforum in Davos im Januar 2005 sich und seine damals rot-grüne Koalition dafür gelobt, dass sie, jetzt kommt ein wörtliches Zitat, einen der besten Niedriglohnsektoren in Europa geschaffen haben. Das bedeutet aber natürlich auch mehr Armut und mehr Armutsrisiko, weil wer in diesem Niedriglohnsektor beschäftigt ist, der hat eben nicht ein Sprungbrett, wie Sie eben angedeutet haben. Das wäre ja schön, wenn ein Minijob wirklich ein Sprungbrett wäre. Nur da zeigen die Untersuchungen des Instituts für Arbeitsmarkt und Berufsforschung genau das Gegenteil, nämlich, dass diese Menschen dort bleiben oder aber wieder zurückfallen, aber erst recht nicht dadurch als Sprungbrett, wie es ja auch, glaube ich, schon damals bei Hartz IV diskutiert wurde. Da waren auch alle Sprungbretter, die 1-Euro-Jobs und die Ich-AGs und alles sollten Sprungbretter sein. Nur es sind keine Sprungbretter. Ein Sprungbrett ist ein sozialversicherungspflichtiger Arbeitsplatz, der seit Hartz IV nur noch Job genannt wird. Mhm. Das ist ein Sprungbrett und etwas, was die Menschen ernähren kann. Vorausgesetzt, man schafft auch eine stärkere Tarifbindung, die ja auch leider zurückgeht, weil das bedeutet natürlich auch wieder eher niedrige Löhne.
Das hatten wir in den 70er Jahren, glaube ich, schon mal besser. Können wir gerne nochmal drauf eingehen. Müsste man nicht an beiden Schrauben drehen, nämlich an den Jobs, die bessere Bedingungen haben müssen, vielleicht mehr Tarifbindung, mehr Absicherung, bessere Löhne. Auf der einen Seite, auf der anderen aber auch vielleicht eine etwas weniger komfortabel ausgestattete Sozialleistung, damit der Anreiz höher ist, sich einen solchen Job zu suchen.
Wenn wir mal zu Herrn Butterwecke sagen, erstens, weil Sie das vorhin gesagt haben, meine Klientel steht am Portal des Reichstags, dem deutschen Volke und nicht bestimmte Berufsgruppen.
Na, wer dürfen wählt wir
auch,
die FDP?
Dürfen wir auch, ja, da gibt es eine Untersuchung 2013, als wir nach dem Bildungsurlaub uns lange mit der Frage befasst haben. Und da hat man deutlich gesehen, die FDP wählen viele Menschen mit durchschnittlichem Einkommen. Nee, das stimmt überhaupt nicht.
Sie hat sich doch selber so bezeichnet.
Ja, das als stimmt Partei, mal, aber wissenschaftliche Erkenntnisse nach 2013 haben gezeigt, dass das gar nicht war. Und Sie können ja einfach mal, wir kennen uns persönlich gar nicht, unterstellen, dass wir beide ein Interesse daran haben, dass der Sozialstaat, den wir in Deutschland haben, auch in Zukunft funktioniert. Und jetzt muss man so ein paar Dinge abschichten, die da gerade gekommen sind. Also
diese Abschichten, auch ein schöner Ausdruck.
Ja, wir können ja nicht alles durcheinander bringen. Wir haben ein Interesse daran, dass Menschen in den Arbeitsmarkt gehen. Und dann haben Sie zu Recht angesprochen, dass derzeit mal mehr zu arbeiten oder überhaupt den Einstieg zu finden, sich häufig gar nicht lohnt, wegen der kompliziertes Wort, sogenannten Transferentzugsraten. Also das, was ich dann selbst dazu verdiene, wird mir in einem großen Teil dann möglicherweise von den Sozialleistungen wieder abgezogen, sodass mir unter Umständen sehr wenig bleibt. Ohne zu spoilern, darf ich Ihnen sagen, wissen wir auch in dieser Regierungskoalition, dass es dort noch weiteren Bedarf nachzusteuern gibt. Und ich bin sehr zuversichtlich, dass wir das unmittelbar nach der Sommerpause auch gesetzgeberisch präsentieren. Wir arbeiten daran.
Was bedeutet es, dass die Menschen mehr behalten können?
Ja, es muss dabei rauskommen, dass jeder, der möglicherweise auch schrittweise in den Arbeitsmarkt geht, egal aus welcher Situation, nachhaltig davon etwas behalten kann.
Am besten 100%, weil dann braucht der Unternehmer überhaupt nichts mehr bezahlen. Der Staat zahlt dann die Löhne.
So, deswegen redete ich von Abschichten, weil das haben die auch durcheinander gebracht. Wir haben ja deswegen den Mindestlohn eingeführt und mittlerweile ist die FDP der Gralshüter des Mindestlohns. Der verhindert genau das. Der verhindert genau das, dass Unternehmen sich auf Kosten des Staates, weil sie selbst weniger zahlen, und durch die Aufstockung der Lohn beim Arbeitnehmer gleich bleibt, dass das noch möglich ist. Das ist das ordnungspolitische Instrument Mindestlohn, der nie einen anderen Zweck als genau das hatte.
Ich nehme jetzt mal den Gralshüter des Mindestlohns, FDP, das nehme ich jetzt mal mit als kleine Zwischenüberschrift hier. Frau Meyer-Ahuter, die FDP hat sich ja zu Beginn der Ampelkoalition auch stark gemacht für ein Bürgergeld mit der Überschrift Fördern und Fordern und mit einer starken Betonung auch der Qualifizierung. Alles nur schlecht?
Nee, wie gesagt, also wenn wir bei dem Fördern und Fordern uns mal ein bisschen stärker auf das Fördern konzentrieren könnten, dann glaube ich, wären wir relativ schnell einig, dass das ein wichtiger Aspekt ist, gerade wenn wir darüber reden, dass Fachkräfte gebraucht werden in dem Land. Das Problem, was wir jetzt aber haben, also seit Hartz IV und jetzt leider durch diese kurzfristigen Versuche, ein Bürgergeld irgendwie auf anderer Grundlage einzuführen, auch nicht behoben, ist, dass Menschen gezielt vermittelt werden in Jobs, die unterhalb ihres früheren Einkommens und unterhalb ihres früheren Qualifikationsniveaus liegen. Also statt Fachkräfte irgendwie auszubilden und zu fördern, sorgen wir für eine staatlich erzwungene Dequalifizierung. Und das ist meines Erachtens in der derzeitigen Situation dieses Landes einfach keine besonders gute Idee.
Können Sie das ein bisschen mehr erläutern? Was für eine staatlich erzwungene Dequalifizierung meinen Sie genau?
Naja, es gab früher sowas wie einen Qualifikationsschutz in der Arbeitslosenversicherung, dass Sie also den Anspruch darauf hatten, wenn Sie arbeitslos geworden sind, dass Sie entsprechend Ihrer Qualifikation vermittelt worden sind. Das ist mit den Hartz-Reformen damals schon aufgehoben worden. Also seitdem kann man in Leiharbeit vermittelt werden, man kann unterhalb des eigenen Qualifikationsniveaus vermittelt werden, auch in Jobs, in denen man deutlich weniger verdient. Also die Grundlage dieser Politik war ja bekanntlich damals die Annahme, dass fast jede Arbeit besser ist als keine. Und ungefähr so wurde von den Arbeitsagenturen dann eben auch gehandelt. Und das bedeutet dann, dass wir eben viele Menschen, die in ihre berufliche Qualifikation investiert haben, plötzlich in eine Situation bringen, in der sie dann berufsfremd Einfachstätigkeiten leisten, weil sie den Sanktionen durch die Arbeitsagentur entgehen möchten. Die Sanktionen, die jetzt übrigens wieder ziemlich stark ausgeweitet werden durch die jüngsten Überlegungen. Ich würde aber gerne noch mal kurz auf den letzten Punkt zurückkommen. Wie ist das mit diesen Minijobs? Ich glaube, die Annahme, dass Menschen es in ihrer Mehrzahl vorziehen, zu Hause zu sitzen und die Füße hochzulegen, anstatt einer Erwerbsarbeit nachzugehen, kann man so nicht stehen lassen. Also die Zunahme von Minijobs in den letzten Jahren geht doch gerade darauf zurück, dass viele Menschen, und es sind vor allen Dingen Frauen, einen ziemlich starken Druck verspüren, auf dem Arbeitsmarkt tätig zu werden, eben nicht in der Erwerbslosigkeit zu bleiben, sondern ihr eigenes Geld zu verdienen. Und das tun sie in Branchen, Stichwort Frauenbranchen wie dem Einzelhandel, teilweise auch in der Pflege, in den Beschäftigungsmöglichkeiten, die eben zur Verfügung stehen. Und das sind in vielen Bereichen Minijobs. Also im Einzelhandel ist es nach den Veränderungen der letzten Jahre, nach den Ausweitungen von Ladensöffnungszeiten und den damit einhergehenden Schichtsystemen zum Beispiel, relativ schwer eine Vollzeitbeschäftigung zu finden. Was machen die Beschäftigten? Die bleiben nicht zu Hause, sondern sie haben dann nicht einen Minijob, sondern sie haben mehrere Minijobs, um am Monatsende ihre Existenz sichern zu können. Und ich glaube, davon müssen wir weg. Also statt die Einkommensgrenzen für diese Minijobs immer weiter anzuheben, sollten wir Minijobs abschaffen. Wir sollten dafür sorgen, dass alle abhängigen Beschäftigungsverhältnisse sozial versichert sind. Übrigens auch die Beamten, übrigens auch diejenigen, die formal selbstständig sind, faktisch aber abhängig beschäftigt sind. Wenn wir in die Richtung gehen würden, einer Bürgerinnenversicherung, dann könnten wir über eine Reform des Sozialstaats tatsächlich reden.
Nicole Meyer-Ahuter haben Sie gerade gehört. Sie ist Professorin für Soziologie von Arbeit, Unternehmen und Wirtschaft an der Georg-August-Universität Göttingen. Sie diskutiert im Wortwechsel von Deutschlandfunk Kultur über die Verschärfungen beim Bürgergeld mit dem Sozialpolitiker der FDP Jens Beek und dem Armutsforscher Christoph Butterwegge. Herr Butterwegge, was Frau Meyer-Ahuter gerade angesprochen hat, Sozialversicherung für alle, wäre das auf dem Weg der Gerechtigkeit so ein Schlüssel?
Für mich ist dieser Weg von unserem Sozialstaat hin zu einer solidarischen Bürgerversicherung der Königsweg, weil der Bismarck'sche Sozialstaat, den ich wirklich sehr schätze und den ich ja auch, Stichwort jetzt Hartz IV, mit Klauen und Zähnen verteidige und verteidigt habe, oder zumindest habe ich es versucht, gelungen ist es mir nicht so sehr gut. Dieser Bismarck'sche Sozialstaat, der hat eben einen wesentlichen Mangel, den man aber beheben könnte. Der Mangel besteht darin, dass nur Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer diejenigen sind, die einzahlen zusammen mit dem Arbeitgeber, zum Teil nicht mehr paritätisch, aber im Wesentlichen paritätisch, in diesen Sozialstaat. Würde man jetzt aber die besonders finanzkräftigen Gruppen der Gesellschaft auch eingliedern. Ich nenne das einen inklusiven Sozialstaat, weil alle einbegriffen werden. Weil warum soll der Millionär, der zum Beispiel von seinen Dividenden lebt, die ihm seine Aktien bringen, warum soll der eigentlich nicht einzahlen in den Sozialstaat, in die Sozialversicherung? Das ist meiner Meinung nach überhaupt nicht einzusehen. Es ist auch nicht einzusehen, warum es eine Beitragsbemessungsgrenze gibt in die Sozialversicherung. Also wer mehr verdient als 7.550 Euro in Westdeutschland und mehr als 7.450 Euro in Ostdeutschland, der muss und auch sein Arbeitgeber für das, was er darüber hinaus verdient, nichts mehr in den Sozialstaat einzahlen. Das ist überhaupt nicht einzusehen. Also an der Grenze, wo man weiß, man ist selber abgesichert, auch die Familie, wo es Spaß machen würde, Solidarität zu zeigen gegenüber der Verkäuferin und dem Lagerarbeiter oder anderen prekär Beschäftigten. Genau da hört die Solidarität auf. Und da wäre natürlich jetzt eine Aufgabe der FDP zu sagen, wir stellen mal um von Ellenbogenmentalität, die es seit Hartz IV vermehrt in Deutschland gibt, auf Solidarität mit denjenigen, denen es besonders schlecht geht. Und das vermisse ich bei dieser Koalition. Wenn man sich anguckt, wie jetzt zum Beispiel der steuerliche Kinderfreibetrag steigt, weil Sie haben mich ja am Anfang als Armutsforscher vorgestellt, ich bin aber mehr Ungleichheitsforscher, dann sieht man, dass da für das Kind des Chefarztes im Monat sehr viel mehr, besonders jetzt noch mal gesteigert, herauskommt als für das Kind der Krankenschwester. Nämlich, wenn ich das jetzt beziffern soll, dann sind es immerhin 127,43 Euro, die der Chefarzt für seine Kinder pro Monat mehr bekommt. Und das auch rückwirkend vom 1. Januar 2024, wohingegen das Kindergeld, also für die Krankenschwester, wird um 5 Euro erhöht, aber auch erst 2025. Das heißt also, der Chefarzt bekommt das, was er ohnehin sehr viel mehr bekommt pro Monat für sein Kind, auch noch viel früher. Und wenn man so eine Politik macht, dann spaltet man die Gesellschaft. Und übrigens auch, dass natürlich auch politische Gruppierungen davon ihren Nutzen haben, wie die AfD, weil die Menschen merken, dass es hier unter der Ampel, aber auch schon vorher, total ungerecht zugeht und dass die Reichen immer reicher und die Armen immer zahlreicher werden. Und wer das merkt, der ist dann eher geneigt, auch mal solchen Rechtspopulisten nachzulaufen wie bei der AfD.
Das ist schon ein starker Tobak, Herr Bixi. Sie sagen, Sie sind angetreten, den Sozialstaat zu reformieren, ihn gerechter zu machen. Herr Butter, wie gesagt, im Moment jetzt, es wird eigentlich alles immer nur ungerechter. Und das Beispiel zwischen dem Chefarzt und der Krankenschwester ist ja auch ein sehr plakatives. Wenn da jetzt noch der Vorwurf kommt, damit auch noch den Populisten Tür und Tor zu öffnen, wie reagieren Sie darauf?
Das sind alles relativ steile Thesen und wir beginnen auch bei der heutigen Diskussion, ohne auf die schon Veränderungen in dieser Wahlperiode überhaupt einzugehen. Also wenn wir gerade über das Kindergeld reden, gibt es jetzt für alle Kinder einheitlich 250 Euro Kindergeld. Nachhaltig mehr als in dem abgestuften System vor dieser Wahlperiode. Also ist ja nicht so, dass die Ampelkoalition an dieser Stelle nichts gemacht hätte. Wir haben unverzüglich einen Sofortzuschlag eingeführt für die Leistungsbezieher von 20 Euro. Auch der steigt jetzt. Also wenn man mal nach Abschluss dieser Wahlperiode die Leistungen, die wir für Kinder und Familien erbringen, vergleicht mit dem, was es vor dieser Wahlperiode gab, dann wird auch Herr Butterwege Schwierigkeiten haben zu sagen, wann es mal eine größere Steigerung gegeben hat. 50 Milliarden Grenze ist beim Kindergeld jetzt gebrochen. Das nun mal vorweggestellt. Und dann diese Erzählung davon, dass die Bürgerversicherung in irgendeiner Weise den Sozialstaat stärken könnte. Ich bin sogar dabei, wenn wir heute einmal vollständig neu unseren Sozialstaat dächten und könnten bei Null beginnen, dann könnte man diese Diskussion führen. Wenn man aber heute aus dem bestehenden System in eine Bürgerversicherung wollte, dann müsste man ja all denen, die da jetzt reinkommen, auch Leistungen aus dieser Versicherung gewähren. Und die vorhin angeblich als meine Klientel bezeichneten Notare, Ärzte, Rechtsanwälte und andere, die in anderen Vorsorgesystemen vorsorgen, leisten heute einen gewaltigen Sozialbeitrag über ihre Steuerlast für die gesetzlichen Sozialversicherungssysteme. In die gesetzliche Rente werden aus allgemeinen Steuermitteln in diesem Jahr vermutlich rund 120 Milliarden Euro eingezahlt. Davon hat derjenige, der in anderen Versorgungssystemen ist, nichts. Aber wenn er, wie Herr Professor Butterwege unterstellt, Gutverdiener ist, zahlt er erheblich in den Steuertopf, um diese Transfers überhaupt zu ermöglichen. Ich habe es vorhin gesagt, wir haben das Gleiche in der Krankenversicherung und zunehmend vermutlich auch in der Pflegeversicherung. Also da gibt es einen Solidarbeitrag, der jetzt schon da ist. Und ob die Bürgerversicherung irgendwas ändern würde, weil es ja immer ein synallagmatisches Verhältnis von ich zahle ein, aber ich bekomme auch was raus ist, da sagen viele Wissenschaftler, dass das derzeit kein denkbarer Weg ist. Und noch einen letzten Satz, ist auch keine Frage von Gutverdienenden und Schlechtverdienenden. Mit Abstand nicht jeder Beamte, der nicht in diesem System ist, gehört zu den Gutverdienenden. Mit Abstand nicht jeder Soloselbstständige, mit Abstand nicht jeder Rechtsanwalt, der am Beginn seiner Karriere steht, kann man unterstellen, dass das Gutverdiener
ist. Nee, der würde profitieren davon, wenn er einbezogen würde. Deswegen will ich ihn ja auch einbeziehen.
Frau Meyer-Ahuja, wie sehen Sie das? Wie stark ist zum Beispiel das, was Herr B. gerade ein bisschen angedeutet hat, also das Prekariat, die schwierigen Arbeits- und Verdienstbedingungen schon in Berufsgruppen vorgedrungen, wo man das früher nicht für möglich gehalten hätte?
Ja, prekäre Bedingungen haben sich ausgeweitet teilweise. Wir stellen hier fest, dass wir zum Beispiel im Bereich von sozialer Arbeit sehr viele Beschäftigte haben, die teilweise akademisch qualifiziert sind und die in Bezug auf ihre Löhne, in Bezug auf die rechtlichen Bedingungen in einer sehr schwierigen Situation sind teilweise. Also allein ein hoher Abschluss rettet nicht mehr vor prekären Arbeitsbedingungen, würde ich mal pauschal sagen an der Stelle. Insofern verbreitern sich Probleme und auf der anderen Seite nehmen natürlich auch Spaltungstendenzen in der Gruppe der abhängig Beschäftigten immer weiter zu. Also was wir ja in letzter Zeit sehen, also da finde ich diesen Hinweis auf die Rechtsentwicklung auch besonders wichtig in dem Zusammenhang, ist, dass doch ein erheblicher Teil der abhängig Beschäftigten auch dazu geneigt ist, davon auszugehen, dass die Probleme, die sie haben, also wachsender Druck in der Arbeitswelt, Inflation, das Gefühl, politisch eigentlich mit dem, was ihnen wichtig ist, nicht mehr durchdringen zu können, nach unten wenden gegen andere abhängig Beschäftigte, also gegen Arbeitslose, gegen Migranten und Migrantinnen und so weiter. Und die Frage ist, wie man mit diesen Haltungen umgeht. Also ich bin tatsächlich der Meinung, dass man darüber diskutieren müsste, wie man einen Sozialstaat so reformiert, dass dadurch mehr soziale Gerechtigkeit stattfindet, dass weniger Abstiegsbedrohungen, weniger Ängste irgendwie unter dem großen Teil der abhängig Beschäftigten da sind. Ich habe selber vor vielen Jahren mal ein Buch geschrieben zu Massenarbeitslosigkeit in der Weltwirtschaftskrise, wo wir wirklich die beängstigende Entwicklung hatten, also nach 1929, dass der Druck auf Arbeitslose massiv ausgeweitet worden ist. Man fiel also von der Arbeitslosenversicherung in die Krisenfürsorge, anschließend in die Wohlfahrtsunterstützung unter Bedingungen, wo der Staat immer weniger Geld hatte. Dieser Staat wurde immer autoritärer. Das war die Zeit der Notverordnungen, Brüning und so weiter. Wir kennen das aus der Geschichte. Die Arbeitslosen hatten, weil es Fürsorgeleistungen waren, keine Rechtsansprüche mehr auf diese Leistungen. Und 1933 kamen die Rechte, kam Hitler unter anderem deshalb an die Macht, weil er versprochen hat, den Druck auf die Arbeitslosen, das Elend der Arbeitslosen zu lindern. Also wenn man jetzt Politik macht gegenüber Migrantinnen und Migranten und gegenüber denjenigen, die soziale Leistungen beziehen, die vor allen Dingen darauf beruht zu sagen, diejenigen sind an ihrer Situation im Wesentlichen selber schuld, dann ist das, glaube ich, keine gute Strategie der Rechten, das Wasser abzugraben.
Unterstellen Sie diese Politik der FDP?
Ich würde das gar nicht auf die FDP jetzt zuspitzen. Ich finde schon, dass es die Tendenz gibt im politischen Raum, auch in der Ampelregierung insgesamt in letzter Zeit, ein Stück weit so zu tun, als wären die Probleme, vor denen das Land steht, unter anderem dadurch zu lösen, dass man den Druck auf Migrantinnen und Migranten und auf diejenigen, die wirklich ganz unten in der Arbeitsgesellschaft sind, erhöht. Und das halte ich für keine besonders hilfreiche Politik. Also weil ja relativ klar ist, dass dadurch kein Haushaltsproblem gelöst wird. Und ich halte es für eine politisch sehr gefährliche Politik. Denn im Endeffekt wählt man im Zweifelsfall das Original. Und außerdem steht hinter der ganzen Diskussion, die wir jetzt führen über Kürzungen im Bereich der sozialen Sicherung, unter anderem eine große Umorientierung staatlicher Politik, die zu tun hat mit dem Krieg in der Ukraine, die damit zu tun hat, dass Sondervermögen für Wirtschaft aufgelegt werden, während die regulären Haushalte von der Schuldenbremse betroffen sind. Und das finde ich das Hauptproblem. Auch wenn wir eine Krise der Bürgergeldzahlungen oder des Bürgergeldsystems jetzt gerade konstatieren, rechnen wir die Geflüchteten aus der Ukraine raus, gibt es beim Bürgergeld keinen wachsenden Problemdruck in finanzieller Hinsicht. Zum Beispiel die Zahl der Leistungsbezieherinnen geht zurück. Wenn wir jetzt sagen, wir liefern Waffen in die Ukraine, wenn wir sagen, die Geflüchteten müssen angemessen versorgt werden, wofür ich jederzeit wäre, gerne auch Leute, die aus Russland flüchten, dann bin ich sehr dafür, dass wir die Folgen dieser Kriegssituation durch das Sondervermögen für Rüstung abfangen und nicht durch soziale Sicherungssysteme, die dann natürlich durch solche Orientierungen immer mehr unter ökonomischen Druck geraten.
Herr Butterwege, würden Sie es ähnlich sehen, dass die Krisen, die von außen kommen, uns hier in eine Situation bringen, dass diskutiert wird, wie man mit den Schwächsten im Lande vielleicht restriktiver umgehen müsste?
Ja, vor allen Dingen hat das damit zu tun, dass Armut und Ungleichheit werden mehr so als individuelles Problem und nicht als strukturelles betrachtet. Also der Arbeitslose, der Arme wird für sein Schicksal selbst verantwortlich gemacht und nicht die Wirtschaftsstrukturen, die Eigentumsverhältnisse, die Verteilungsmechanismen, die werden nicht in den Blick genommen. Und wenn man das so macht, also so eine Art Individualisierung des Problems vornimmt, dann schwächt man natürlich letztlich politisch ganz klar eine Sozialstaatsentwicklung, die jetzt umgekehrt sagen müsste, wo sind denn die Strukturen zu verändern, um zum Beispiel sozial gerechter zu werden. Was Herr Beek gesagt hat über die Möglichkeiten oder die Notwendigkeit, auch Transferleistungen mehr vielleicht unter Druck zu setzen, um Arbeitswillige dazu zu bewegen, es dann auch tatsächlich zu tun, eine Arbeit aufzunehmen. Dem könnte ich ja noch halbwegs folgen, wenn es nicht bei den Haushaltsberatungen diese Diskussion und diese Entscheidungen gibt. Also man hat ja jetzt im Haushaltskompromiss festgelegt, dass man die Sanktionen erhöht beim Bürgergeld, dass man die Karenzzeit verkürzt. Das heißt, übrigens, da finde ich dann auch wieder Solo-Selbstständige, die sollten, wenn sie jetzt ins Bürgergeld fallen, ein Jahr lang mit einer Karenzzeit die Möglichkeit haben, dass das Jobcenter nicht ihr Vermögen prüft, das Schonvermögen, und auch nicht prüft, ob die Wohnung zu groß ist oder zu teuer, sondern sie sollten ein Jahr lang, im Ursprungsplan übrigens von Hubertus Heil, dem Arbeits- und Sozialminister, sollten es sogar 2 Jahre sein, wenn ich nicht irre, da sollten die in die Lage versetzt werden, auf dem Arbeitsmarkt zu suchen, sich vielleicht auch beruflich umzuorientieren. Man wollte ihnen die Möglichkeit geben, auf diese Art und Weise, auch wenn sie jetzt vielleicht durchaus ein bisschen vermögend waren, nicht gleich unter diesen Druck des Jobcenters zu geraten. Das ändert man jetzt, indem man die Karenzzeit auf ein halbes Jahr halbiert. Ja, wenn es so wäre, dass man da an der Stelle den Druck erhöhen müsste, dann sollte bitteschön die Ampelkoalition oder die FDP so argumentieren. Aber dass man das macht, an einer Stelle, wo es um die Haushaltskonsolidierung geht und darum, für den Bundeshaushalt 2025 Geld einzusparen, das zeigt doch, dass man auf dem Rücken der Armen gewissermaßen Haushaltspolitik macht. Und das ist für mich verwerflich.
Auf Ihren Fahnen steht aber Änderung, Reform des Sozialstaats, Herr Beek. Nun wird der Ampelkoalition vorgeworfen, keine Fortschrittskoalition zu sein, zu der sie angetreten ist, sondern eine Rückschrittskoalition, weil es in der Tat...
Zumindest Arbeitsmarkt- und sozialpolitisch.
Ich will gerade auf die Hartz-IV-Reform kommen, wieder in die Richtung Hartz-IV-Reform kommt, also 2 Schritte vor, 1 zurück. Was bedeutet das für das, was Sie möchten als Partei? Arbeiten Sie schon an der nächsten Koalition?
Wir arbeiten jetzt in dieser Koalition und wie der Haushaltskompromiss bewiesen hat, auch gemeinschaftlich mit einer tragfähigen Überzeugung für die letzten 18 Monate. Und dann müssen wir uns verschiedenen Fragen stellen. Ich finde es ja gut, dass wenigstens einmal von Frau Meyer-Hutscher gesagt worden ist, wir haben ganz dramatische Herausforderungen in der äußeren und inneren Sicherheit, dass das auch dazu führt, dass eine Priorisierung im Bundeshaushalt vorzunehmen ist. Das ist richtig. Das Sondervermögen, das sie angesprochen hat für die Wirtschaft, das kenne ich jetzt noch nicht, aber vielleicht weiß ich da noch etwas nicht. Aber wir haben ein einziges Sondervermögen gemacht, nämlich für die Verteidigungsbereitschaft Deutschlands in Höhe von 100 Milliarden. Das nutzen wir, um langjährig bestehende vertragliche Verpflichtungen innerhalb der NATO zu erfüllen. Um mehr geht es dabei ja schon gar nicht. Und weitere Sondervermögen gibt es eben derzeit nicht. So, und die Frage, wie wir unseren Staat gerecht aufbauen, der hat zwei Perspektiven. Eine langfristige. Da bin ich, glaube ich, sogar bei meinen beiden Mitdiskutanten, dass möglicherweise die Konstruktion, dass unser Sozialstaat im Grunde nur an der sozialversicherungspflichtigen Beschäftigung hängt oder jedenfalls zu einem sehr großen Teil, möglicherweise für die weitreichende Zukunft gar nicht das Richtige ist. Aber in dieser Wahlperiode wird man daran nichts verändern können, sondern wir müssen in dieser Wahlperiode Gerechtigkeitsargumente zwischen allen beteiligten Gruppen abwägen. Und wenn Frau Meier-Hutscher, ich sage es nochmal, selbst darauf hinweist, dass beispielsweise in der Pflege durch einen Mangel an Arbeitskräften für viele eine große Belastung in der Arbeitswelt da ist, dann ist es doch unsere Aufgabe, dafür zu sorgen, dass mehr Kolleginnen und Kollegen zur Verfügung stehen. Und es ist auch unsere Aufgabe, zwischen der Gerechtigkeit derjenigen, die dieses jetzt auf sich nehmen, und derjenigen, die das derzeit nicht auf sich nehmen, herzustellen und nicht nur zwischen den vermeintlich reichen Millionären, die von ihren Dividenden leben, und allen anderen in diesem Land. Die wesentliche Diskussion auch zur Verhinderung von extremistischen Wahlergebnissen links wie rechts ist doch, dass wir die Lebenswirklichkeit von Menschen in den Blick nehmen. Und diese Lebenswirklichkeit von Menschen ist, dass die Familie, die in der gleichen Konstellation ist, wie ich am Anfang das, wie Herr Butterwehr gemeinte, populistische Beispiel gewählt habe, das aber die gesetzlichen Zahlen widerspiegelt, eben auch nicht mehr hat. Und da muss es ein Abstandsgebot geben, das wir bis Ende 2010 ja sogar im Gesetz stehen hatten. Und das müssen wir wieder erreichen.
Ja, nur das Bundesverfassungsgericht hat Ihnen die aus der Hand geschlagen, diese Regelung mit dem Lohnabstandsgebot. Es gibt es nicht mehr, Herr Beek. Es wäre schön, wenn die Regierenden, also auch Sie, das mal zur Kenntnis nehmen würden. Und zwar aus folgendem Grund nicht. Das Bundesverfassungsgericht hat gesagt, es muss ein menschenwürdiges Existenzminimum, ich würde es soziokulturelles Existenzminimum nennen, jedem gewährleistet werden. Übrigens auch dem Totalverweigerer. Und das heißt, man darf Menschen nicht hungern und man darf Menschen nicht verhungern lassen in einem so reichen Land wie dem unseren erst recht nicht. Und wenn man das nicht darf, dann bedeutet das, wenn die Löhne zu niedrig sind, muss man die Löhne anheben und man muss dann nicht die Sozialleistungen senken, verstehen Sie? Das hat das Bundesverfassungsgericht in einem Urteil festgelegt zu Hartz IV. Und ich wäre froh, wenn man sich daran mal halten würde. Und jetzt kommen Sie schon wieder mit dem Lohnabstandsgebot. Es gibt es nicht mehr.
Herr Butterwege, ist alles falsch. Das Bundesverfassungsgericht hat sehr deutlich gemacht, dass der einfache Gesetzgeber einen großen Ermessensspielraum an dieser Frage hat. Es ist auch falsch, wenn Sie das sozioökonomische Existenzminimum mit Ernährung und Wohnen in Verbindung setzen. Das eine hat mit dem anderen wenig zu tun, sondern es gibt zwei Komponenten, nämlich die harten Wohnung, Ernährung, Kleidung und Ähnliches im Existenzminimum und dann die Ausführung des Verfassungsgerichts dazu, dass der Mensch in sozialen Beziehungen lebt und sich daraus Weiterungen ergeben. Das sollte man nicht durcheinander bringen. Falsch ist auch Ihre These, Deutschland sei ein reiches Land. Es geht den Menschen in Deutschland besser als vielen anderen, aber Deutschland hat 2 Billionen Euro Schulden etwa.
Aber Sie wollen uns jetzt nicht
17 Millionen befinden sich bei den wohlhabenden, reichen und hyperreichen,
doch wie ich sie nenne. Also sind doch als
die 2 Billionen Schulden der staatlichen Organe dagegen eine Kleinigkeit. Wenn man die Steuern erhöhen würde, besonders für Reiche, was die FDP nun wirklich mit aller Vehemenz verhindert, denn da wäre natürlich das Geld zu holen, was man jetzt braucht, um die Krisen zu bewältigen. Sie sprechen zu Recht davon, dass wir jetzt viele Krisen haben, die der Staat irgendwie bewältigen muss. Aber damit er sie bewältigt, braucht er Geld. Auf der einen Seite erhöhen sie nicht Steuern von niemandem, erst recht nicht von Reichen. Und auf der anderen Seite halten sie an der Schuldenbremse fest. Dadurch bringen sie den Sozialstaat, den sie persönlich jetzt angeblich sogar weiter ausbauen wollen, doch in einen Schraubstock. Denn wenn auf der einen Seite die Steuern nicht erhöht werden und auf der anderen Seite keine Schulden gemacht werden dürfen über das bestehende Maß hinaus, dann heißt das doch für den Sozialstaat, dass letztlich Transferleistungen gekürzt werden. Und genau diese Politik macht jetzt die Ampel Und zwar, weil die FDP einen zu großen Einfluss in ihr hat.
Frau Meyer-Hoja, müssen wir eigentlich nochmal zwei Debatten führen? Einmal die um die Umverteilung, also Verantwortung übernehmen, mehr Verantwortung übernehmen, auch seitens der Reichen für dieses Land, gerade in Zeiten dieser Krise. Und zweitens die Frage, ist es nicht doch beschämend in einem, und ich sage jetzt reichen Land wie Deutschland, dass wir angesichts der Herausforderung der globalen Veränderung, der Bedrohung durch Kriege, durch Aggressoren, darüber streiten, was besonders arme Menschen in diesem Lande angeblich sich in die Tasche stecken?
Ja, ich glaube, das ist vor allen Dingen eine Diskussion, die von den wirklichen Problemen ablenkt. Natürlich geht es um Umverteilung. Also wir haben eine schwierige finanzielle Haushaltslage, die tatsächlich auch was damit zu tun hat, dass zum Beispiel Steuern nicht erhoben werden. Also der Hinweis auf die Vermögenssteuer liegt ja nahe an der Stelle, die seit 1996 oder sowas nicht mehr eingetrieben wird. Das sind alles Finanzmittel, die man heben könnte. Wenn man sich überlegt, wie man eine Haushaltssituation dadurch erleichtern will, dass man bei einem Bürgergeld, was im Moment 560 Euro für einen alleinstehenden Erwachsenen beträgt, davon Sanktionen von 30% zurückhält. Man kann überlegen, wie lange man kürzen muss, wie lange man Sanktionen verhängen muss, bis so ein Panzer, den wir im Moment in Massen irgendwie gerne hätten, finanziert hat. Das macht doch also aus haushaltstechnischer Sicht keinen Sinn. Es macht wirklich nur dann Sinn, wenn wir sagen, wir wollen den Druck, der sich dort aufbaut, der sich bei vielen abhängig Beschäftigten aufbaut, jetzt irgendwie kanalisieren und in Bereiche lenken, wo er dann eben weniger wehtut. Und ich glaube, das sind die Bereiche, wo man tatsächlich den Druck nach unten umleitet. Und das finde ich wirklich eine schwierige Diskussion.
Kommen wir bitte zum Schluss nochmal auf die Frage, ob wir angesichts der Herausforderungen der globalen und politischen und kriegerischen die demokratischen Kräfte nicht stärken müssten, mehr zusammenstehen müssten und solche Diskussionen über die Schwächsten in der Gesellschaft besser so nicht führen.
Ich habe ja gerade gesagt, wir haben ja Sorge dafür getragen, dass wir mit dem Wohngeld erstmal sichergestellt haben, dass jeder, der arbeitet, in fast allen 99% der Konstellationen mehr hat als derjenige, der nicht arbeitet. Und das, was Herr Butterwegge, glaube ich, falsch verstanden hat, wir beraten aktuell über die Transferentzugsraten bei Arbeitsaufnahme, wollen also nicht mehr Druck aufbauen, sondern das ist gerade das Anreizsystem, dass wir Menschen, die für sich selbst noch etwas leisten, in dem Umfang, wie sie das können, aufgrund der persönlichen Rahmenbedingungen, davon mehr behalten. Also das Anreizsystem geht gerade auch durch positive Impulse von dieser Fortschrittskoalition aus. Und wenn Sie sich die gesamte Wahlperiode anschauen, dann stellt man fest, wir haben den Sozialstaat deutlich weiterentwickelt. Und was wir als FDP heute sagen, ist, dass wir jetzt für eine gewisse Zeit lang keine neuen Leistungen und keine Leistungsausweitungen machen können in der Prioritätensetzung der äußeren, der inneren Sicherheit. Übrigens auch des Kampfes um Arbeitsplätze in diesem Land überhaupt. Denn da haben wir auch eine große Herausforderung. Wir reden hier heute den ganzen Tag noch von dem bestehenden Fachkräftemangel. Den gibt es auch sicherlich zurzeit. Aber wir stellen fest, dass große deutsche Unternehmen derzeit mehr Geld dafür ausgeben, Fachkräfte, die sie schon haben, in einen vorzeitigen Ruhestand zu schicken, als welche anzuwerben. Das ist auch ein Problem, das wir adressieren müssen, weil sonst der Sozialstaat hier endgültig kollabiert.
Wäre dann noch ein weiteres Thema, Herr Butterwegge. Sie haben das Schlusswort. Angesichts der Herausforderungen, denen wir gegenüberstehen, tun wir genug? Sind wir genug gut aufgestellt?
Nein, wenn Herr Beek die Koalition dafür lobt, dass sie auch sozialpolitisch eine Fortschrittskoalition sei, dann muss man sagen, das prestigeträchtigste, größte Projekt dieser Ampelkoalition in sozialpolitischer und familienpolitischer Hinsicht war, zumindest muss man ja jetzt wohl sagen, die Kindergrundsicherung. Und dass man dieses Projekt an die Wand gefahren hat, zeigt doch, dass man zumindest in sozialpolitischer Hinsicht eben eine Rückschrittskoalition ist und nicht eine Fortschrittskoalition.
Völlig isolierte Betrachtung.
Ja, aber total unzulässig. Herr Beek, ja, aber Sie haben es doch verstanden als FDP jetzt über anderthalb Jahre. Das Konzept von Familienministerin Paus, das ich gar nicht für so ideal hielt, aber was ein großer Fortschritt wäre für die Familien, dieses Projekt kaputt zu machen. Und es scheitert jetzt die Kindergrundsicherung, auch im Zusammenhang übrigens mit dem Haushaltskompromiss. Auch das ist wieder typisch.
Ich glaube, worauf wir uns vielleicht einigen können, ist, dass wir vor großen Herausforderungen stehen. Aber dass gute Arbeit und eine solide soziale Absicherung und vor allen Dingen auch Zukunftsperspektiven für arbeitende Menschen in dem Land Vielleicht die beste Basis wären für eine Verteidigung der Demokratie. Und darauf sollten wir uns konzentrieren, meines Erachtens.
Nicole Meyer-Ahuja war das im Wortwechsel von Deutschlandfunk Kultur, Professorin für Soziologie von Arbeit, Unternehmen und Wirtschaft an der Georg-August-Universität Göttingen. Sie diskutierte im Wortwechsel mit Jens Beek von der FDP, Obmann im Ausschuss für Arbeit im Bundestag und dem Politikwissenschaftler Christoph Butterwegge. Ich danke für die Diskussion mit Ihnen.
Bitte schön.
Vielen Dank. Danke Ihnen.
Deutschlandfunk Kultur. Wortwechsel. Überall, wo es Podcasts gibt. Und in der Deutschlandfunk-App.